So, wir lassen die Erwachsenen natürlich auch zuhören, ne? Dürfen die, ne? So, also am besten, Ingrid, du guckst jetzt nicht mehr auf die Uhr und die anderen auch nicht, weil heute ist Sabbat, heute haben wir Zeit, ja? Was fällt euch ein zu Afrika? Jetzt sagt's mal. Was fällt euch ein zu Afrika? Einfach reden. Tiere in der Wüste, ja. Die Wüste gibt's auch. Was fällt euch noch ein zu? Spontan, sagt's einfach rein. Ja? Arme Menschen, ja. Sehen die auch so aus wie wir? Welche Hautfarbe haben die? Ja? Schwarz. Meistens dunkel, ne? Die haben die Sonne so knallheiß, ne? Deswegen sind sie so dunkel geworden. Was noch? Palmen? Aha, war schon mal jemand bei euch, von euch in Afrika? Nein. Gefährlich, ja, die Tiere. Hat noch jemand was von Afrika? Ja, Tiger. Die haben da auch Safaris, ne? Da laufen die Tiere, werden die da rumlaufen. Ne? Okay, ich erzähle euch heute eine Geschichte von Afrika. Und zwar, das ist eine Geschichte von meinen Kinderhörbüchern. Ja? Und solche und ähnliche Geschichten habt ihr da nur. Ja? Und es sind alles wahre Geschichten, ja? Also ich liebe wahre Geschichten, weil die anderen, ach, finde ich irgendwie nicht so schön, ne? So, jetzt geht's los. Philip und Grace waren ein junges Ehepaar und sie lebten in Afrika. Die Grace war eine gläubige Adventistin und der Philip war leider ungläubig und er verspottete sogar, obwohl er seine Frau lieb hatte, das ist manchmal komisch mit uns Menschen, er verspottete seine Frau um ihres Glaubens an Gott willen. Boah, ey, wie kannst du an so einen Gott glauben? Den sieht man doch gar nicht und mich hast du hier, ich liebe dich und so, ja? Der hat immer viel gespottet. Und das tat der Grace natürlich leid, ja? Sie liebte ihren Mann und sie wollte, dass er auch mit Jesus bekannt würde. Aber er hat irgendwie einen Deckel da noch, einen Riegel vorm Herzen gehabt, den musste Gott erst aufmachen. So, eines Tages sagt Philipp, Grace, ich fahre jetzt mit dem Auto nach Uganda, das ist ein Land in Afrika, ja, und ich bin eine ganze Woche dort und ich komme dann erst das nächste Wochenende wieder. Hier hast du einen Schlüssel. Das ist der Schlüssel von einem ganz wichtigen Zimmer. Da hatte er seine Arbeitssachen drin und Computer und sowas. Und irgendwie, weiß ich nicht, hätte er ja auch einfach die Tür auflassen können. Er hat gesagt, dieses Zimmer ist abgeschlossen, da darf keiner ran. Hat er vielleicht Angst gehabt, da klaut jemand oder so, Einbrecher. Diesen Schlüssel sollte sie für ihn aufbewahren, gut aufbewahren. Ja? Und Grace war eine ganz gewissenhafte Frau. Ja, und er legte den Schlüssel auf den Tisch und sie ging inzwischen noch in die Küche und machte ihm das Essen fertig, weil er ja eine lange Fahrt vor sich hatte. Und der Philipp, das war so ein Schlitzohr. Wisst ihr, was der jetzt gemacht hat? Das war eine ganz linke Socke. Der hat doch glatt gesagt zu sich, ah, jetzt wollen wir doch mal sehen, was der Gott da oben kann. Der kann nämlich gar nichts, aber ich kann jetzt was machen. Er nahm den Schlüssel vom Tisch und steckte ihn in seine Jackentasche und tat so, als wenn nichts wäre. Dann dachte er, ha, jetzt soll sie mal sehen, wo kriegt sie den Schlüssel wieder her? Und die Grace, nachdem ihr Mann weggefahren war, ging in das Zimmer, wo der Schlüssel lag, wollte ihn sofort nehmen und an einen Platz legen, wo er dann immer sofort gefunden wurde, wenn er kam. Und was hat sie gesehen? Der Schlüssel war weg. Jetzt hat sie gesucht. Ja, ist er runtergefallen, hat den Fußboden ringsherum abgesucht. Aber der lag doch noch da. Wo ist er denn jetzt? Weg. Weg war er. Und was hat sie in dieser Situation gemacht? Dem Schlüssel, der so wichtig ihrem Mann war. Schon am Anfang war er gleich weg. Sie ging auf die Knie runter und sagte, Vater im Himmel, du bist mein Vater. Du weißt, wo der Schlüssel ist. Bitte kümmer du dich darum, dass der Schlüssel wieder da ist, wenn Philipp zurück ist. Amen. Stand auf und machte ihre Arbeit. Ist das ein Vertrauen an Gott? Das war Vertrauen. Und denk dran, es ist eine wahre Geschichte. Der Philipp, ja, dieses Schlitzohr, der fuhr jetzt los und kam an einen Fluss und dachte sich, Boy. Warum er das gemacht hat, ich fand es komisch, aber er hat es gemacht. Stieg aus dem Auto aus, ging an eine bestimmte Stelle am Fluss und hat den Schlüssel dort verbuddelt. Stückchen oben am Ufer und wusste genau, die Stelle hat er sich genau gemerkt, hat er da noch irgendwie so ein Zeichen dran gemacht. Wenn ich wiederkomme, dann werde ich den Schlüssel, auf jeden Fall finde ich den hier wieder. Er kannte die Stelle sehr gut. Er fuhr los, machte seine Geschäfte in Uganda und eine Woche später kam er zurück. Und jetzt dachte er, naja, ich werde den Schlüssel ja sofort finden, habe ich ja da eingebuddelt. Ne? Er kommt hin, gräbt aus, Schlüssel da oder nicht? Genau. Kennt ihr die Geschichte schon? Nein. Der Schlüssel war nicht mehr da. Ja, gibt's denn sowas? Was ist jetzt passiert? Der war ganz unsicher plötzlich, der Philipp. Und dann sagte er sich aber, hoch, das macht doch gar nichts. Die Grace weiß doch gar nicht, dass ich den Schlüssel mitgenommen habe. Dann kann ich sie ja noch mehr ausschimpfen. Er kam nach Hause, begrüßte seine Frau und sagte, Grace, wo ist der Schlüssel, den ich dir gegeben habe? So ein Scheinheiliger, ja? Und dann sagte sie, schau mal, hier ist er. Huch! Sie hielt seinen Schlüssel in der Hand. Das ist aber jetzt interessant. Wie ist das? Willst du wissen, wie? Das ist jetzt der Hammer, aber es ist eine wahre Geschichte. Pass auf. Am Morgen, wo der Tag, an dem er kam, ging sie auf den Markt und wollte für ihren Mann, der so gerne Fisch aß, wollte sie ihm zwei schöne große Fische kaufen und zubereiten. Und wenn er am Nachmittag kommt, sollte er ein schönes Essen haben. Ne? So. Und dann sagte sie zu ihm, weißt du, Philipp, ich gehe auf den Markt und suche mir zwei schöne große Fische aus und komme nach Hause und bereite die zu. Und als ich den zweiten Fisch aufmache, da liegt dein Schlüssel drin. Was, sagt er, gibt's ja gar nicht. Ja, schau, ich habe dir den Fisch zubereitet, hier ist der Schlüssel, der ist abgewaschen und abgetrocknet, bitte, hier hast du ihn wieder. Und jetzt war der Philipp sowas von der Rolle, der konnte es gar nicht fassen, ja. Und wisst ihr, wie Gott das gemacht hat? Gott macht so ein, der hat so einen Zeitplan, ja, so ein Timing, das können wir nicht toppen. Gott hat einen starken Regen geschickt, der sogar vom Ufer, also von der Böschung am Ufer, die überspült hat, den Schlüssel ins Wasser gespült hat vom Fluss, aber zum richtigen Zeitpunkt, ja, genau an dem Tag, wo er kam, dann hat ein haben dann die Fische gefangen, geangelt. Sie haben sie frisch auf dem Markt verkauft. Grace hat genau von Gott geführt ihre Hand bekommen und hat diese Fische, sie wusste das nicht, dass da ein Schlüssel drin ist. Natürlich wusste sie es nicht. Aber sie hatte Gott am Anfang gebeten, lieber Gott, lass mich, wenn mein Mann wiederkommt, den Schlüssel wieder haben. Hat Gott das erfüllt? Was haben wir für einen großen Gott? Lohnt sich das, dem zu vertrauen, auch wenn er unsichtbar ist? Lohnt sich das? Ja. Also, hat euch die Geschichte gefallen? Und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann bittet eure Eltern, dass sie euch die anderen CDs vielleicht erwerben. Ihr könnt die austauschen untereinander, nur nicht brennen. Ne? Also brennen, das wäre schlecht. Ne? Gut, das war meine Geschichte für euch. Und vielleicht wollt ihr mir mal so ein Bild davon malen. Ich überlasse es euch. Gut. Ich brauche Licht von oben, sage ich immer. Und ich brauche auch Licht von unten, weil ich habe Netzhautprobleme. Alle Operationen sind erledigt und ich brauche einfach Licht. Ich danke für euer Verständnis. Ja, ich möchte meine Ausführungen mit einem Text aus dem Buch 5. Mose 5, die Verse 6 bis 9, als Grundlage für meine Predigt nehmen. Schlag doch mal auf mit mir 5. Mose 6, die Verse 6 bis 9. Das ist ein ganz bekannter Text, ja? Und das möchten wir jetzt einfach zusammen lesen. Und dort steht: Fünften Mose 6, 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkmal zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist der Bibeltext, mit dem wir heute etwas anfangen wollen. Der Text sagt uns, dass Gott, unser allmächtiger Gott, der alleinige Herr ist, ihm sollen wir mit ungeteilter Hingabe liebhaben. Man kann nur jemand liebhaben, den man auch kennt, nicht wahr? Gottes Wort sollen wir in unseren Herzen haben. Unseren Kindern sollen wir es einschärfen. Oh, für manche klingt das jetzt ein bisschen radikal, was? Einschärfen. Durch Belehrung und Anwendung in den konkreten Lebenssituationen, in denen wir stehen. Einschärfen hat aber nach meinem Verständnis nichts mit religiösem Drill zu tun. Das müssen wir natürlich auseinanderhalten. Religiöser Drill, das ist so ein Wort, das gefällt mir gar nicht. Ne? Also, es macht deutlich, wie wichtig und dringlich ein gehorsames Leben Gott gegenüber ist. Einprägen. Einprägen ist ein besseres Wort. Ja? Einprägen tut man sich auch etwas durch Auswendiglernen. Die verbale Belehrung ist kein Überschütten mit Worten, sondern ist eigentlich ein ständiger Dialog, dass wir im Gespräch sind mit unseren Lieben. Er zeigt, dass der Glaube den ganzen Alltag eigentlich durchdringen soll. Dass wir über Gott reden, du, ich habe da eine Erfahrung gemacht, wie die liebe Schwester eben das erzählt hat, so kann man das seinen Kindern auch erzählen, was man heute erfahren hat. Gott hat mir da geholfen, ich bin über die Straße gegangen und es ist ein Auto gekommen, ich habe es nicht gesehen und Gott hat einen Engel davor gestellt, zum Beispiel, ja? Eltern müssen nicht vollkommen sein, aber in ihrem Leben und in der Erziehung echt und eine geistliche Lebenshaltung praktizieren. Kinder und Jugendliche sollen miterleben können, dass Erwachsene Gott lieben und dass sie ihn ernst nehmen in ihrem Leben. Ja, ihm vertrauen heißt das und ihm ihren ganzen Tagesablauf auch anbefehlen. Nicht nur, wenn Probleme sind, sondern auch, wenn man Grund zur Freude und zur Dankbarkeit hat. Wir Eltern sollten eigentlich die ersten Missionare für unsere Kinder sein. Das können wir nicht so lange warten, bis der Prediger das mal im Religionsunterricht übernimmt, ist meine Meinung. Ja? Das müssen wir selbst den Anfang legen, sie geistlich zu führen. Es ist zuerst unsere Aufgabe, schon wenn die Kinder noch ganz klein sind. Wenn ihr denkt, die verstehen das eh noch nicht, dann irrt ihr euch. Kinder können schon von klein auf in gute Gewohnheiten geführt werden. Wie man die Hände faltet, wie man stille ist, zum Beispiel. Ja? Die Liebe Jesu herüberzubringen. Nach dem Sündenfall sollten die Familien die Schule sein, ja, die die Eltern als erste Lehrer bezeichnet. Die Ausbildung im Familienkreis war in den alttestamentlichen Zeiten der vorherrschende Bildungsweg. Wer ging schon auf die Schule? Das war auch vielleicht nicht jedem möglich. Gott gebot seinem Volk, dass sie ihren Kindern seine Gebote einprägen sollten. Die konnten sich das nicht per WhatsApp oder per Handy weiterleiten. Ja? Und E-Mails hatten sie auch noch nicht. Ne? Sie haben sie von Mund zu Mund, von Vater auf den Sohn, wieder auf den Sohn, immer so weitergegeben. Ja? Jesus selbst erhielt als Kind keinen Unterricht in der Synagoge. Wer war denn seine erste Lehrerin? Maria, seine Mutter war das. Ja? Sie war die erste Lehrerin. Aus ihrem Mund und aus den Schriften der Propheten lernte er, die himmlischen Dinge zu verstehen. Als Kind, als Mensch. Er hat sie selbst geschaffen, als Gottes Sohn. Und als Mensch, als er Mensch wurde, hat er das aus der menschlichen Perspektive gelernt. Wir sollen das Wort Gottes einprägen, uns selbst zuerst, dann unseren Kindern, für eine bestimmte Situation, in diesem Falle für unser Leben. Ich hatte im Religionsunterricht einen strengen Prediger, okay, ich bin jetzt schon 64 Jahre alt, aber damals gab der uns immer noch viel zum Auswendiglernen auf. Wir waren so mit 12, 13, 14, wir waren frustriert darüber, ja, Schule und so, keine Lust und so, haben wir auch schon gesagt. Als ich dann mit knapp 15 Jahren oder mit 15 vollweise wurde, dann war ich froh, schon etwas auf meinem geistlichen Konto zu haben, was man dann abrufen konnte, wo man sich festhalten konnte an Gottes Wort. Wir sind als Eltern dazu aufgefordert, und das verstehe ich unter Einprägen, das geistliche Konto unserer Kinder aufzufüllen. Denn der Heilige Geist kann uns und unsere Kinder nur daran erinnern, was wir hier drin haben und hier drin haben. Ja? Für Lebenssituationen, die uns nicht gefallen. Also ist es wichtig, was Gott von uns erwartet. Wir müssen sogar einmal Rechenschaft ablegen, wie wir unsere Kinder geführt haben. Donna Habenicht schreibt in ihrem Buch Auf dem Weg zum Glauben, ich zitiere, wir sind nicht dazu da, unsere Kinder in erster Linie irdisch glücklich zu machen, sondern ihren Charakter nach Gottes Plan zu bilden. Wow. Zitat Ende. Aber was ist uns in der heutigen Zeit wirklich wichtig? Womit füllen wir unseren Tag? Ihr wisst es selbst, mit Arbeit, in erster Linie. Nochmal mit Arbeit. Wir sind sehr stark mit den Medien heute beschäftigt, das wissen wir auch. Beruflich, privat, die Medien beherrschen heute unser Leben. Wir haben Feste vorzubereiten in den Gemeinden oder Taufen oder irgendwelche Straßenfeste, Fortbildungen. Die Kinder müssen von A nach B kutschiert werden, ja, zu irgendwelchen Musikunterricht oder Sport oder sonstigen Events. Dann ist oft die Berufstätigkeit der Frau. Unsere Häuser und Wohnungen müssen instand gehalten werden, auch die Autos. Manche haben noch Nebenjobs. Was sagt nun Jesus zu all unseren Aktivitäten? Was sagt Jesus zu deiner und zu meiner Zeiteinteilung? Jeder hat 24 Stunden am Tag. Was ist heute anders bei uns Eltern und bei unseren heranwachsenden Kindern als zur Zeit, wo Jesus ein Kind war? Woran liegt es, dass unsere Kinder heute keine Lust haben? Sie sagen, wir haben keinen Bock drauf, ja, ihr kennt das alles, in Gottes Wort das Echte zu sehen und zu suchen. Wenn Eltern versagen, könnten ungelöste eigene Probleme die Ursache sein. Es gibt brillante Psychologen, die viel über die menschliche Psyche wissen, die sich dennoch als Eltern vielleicht nicht so geschickt anstellen, weil es da auf die Praxis ankommt. Wie wir unseren Kindern begegnen, ist nicht unabhängig von unserem eigenen Temperament. Ja? Eine Mutter zum Beispiel mit sanguinischem Temperament, so ein Typ bin ich, ja? Die reagiert möglicherweise zu überschwänglich. Ja? Ein eher cholerischer Elternteil kann in der Gefahr stehen, zu viel Kontrolle auszuüben. Ein melancholischer Vater oder Mutter kann zu hohe Anforderungen stellen. Dagegen ein phlegmatischer Vater oder Mutter, der lässt manches, lässt es laufen, ja? Und er erlaubt manchmal zu schnell zu viel. Machen wir uns klar, welches Temperament von unserer Seite aus in dem Beziehungsgefüge unserer Familieneinbindung besteht. Und wir sollten in Bezug auf unsere eigenen Schwächen genauso wachsam sein, wie wir das bei unseren Kindern mit Argusaugen tun. Ja? Sonst ist das einseitig und unfair. Und die Kinder beobachten uns ganz schnell genau. Die sagen, hier, wenn sie älter sind, passen Bild und Text nicht mehr zusammen. Alles schon gehört. Ein häufig gehörter Kritikpunkt war in meinem Religionsunterricht, ich hatte in unserem Gemeindebezirk in Siegen mal 10 Jahre den biblischen Religionsunterricht machen dürfen, da sagten die Schüler mir, oh Ingrid, weißt du was, Meine Eltern geben so gut wie nie ihre Fehler zu, aber verlangen das ständig von mir. Oh, was sagst du dazu? Hier sind drei unterschiedliche Elternprofile. Wir haben zuerst den Klammerer. Klammernde Eltern möchten alles gerne unter Kontrolle haben und ihren Kindern helfen, wie sie sagen, die Fehler zu vermeiden, die sie selbst gemacht haben. Da ist eine junge Frau, sie hat selbst zu viele Ängste und ihr fehlt es an Vertrauen, Vertrauen zu Gott und auch zu ihrem Kind. Sie vermittelt den Eindruck, dass sie ihren Sohn am liebsten in so ein Glashaus setzt, ja, ringsrum noch Gitter, und dort möchte sie ihn für immer behalten, nicht loslassen. Jedes Mal, wenn er versucht, ein kleines Stück mit dem Älterwerden in die Freiheit zu gehen, zieht sie die Zügel wieder straff an. Meine Beobachtung, meine Erfahrung ist, dass kaum, wenn sie erwachsen sind, 18 oder so und ein bisschen Geld haben, zack ab, hauen sie weg, Sie gehen weg dann, ja. Sie suchen die Richtung in Unabhängigkeit. Und das ist nicht immer das Beste. Dann haben wir den Forderer zweitens. Der Forderer, ähnlich verheerend ist es, Kinder zu früh aus dem Nest zu stoßen, nämlich bevor sie stark genug sind, alleine zu überleben. Paul ist so ein Typ, ich habe die Namen alle geändert. Ja? Er erwartet von seinem Sohn, dass er praktisch über Nacht so frühreif und erwachsen ist und gewährt ihm zu schnell zu viel Freiheit. Aber Jugendliche verfügen noch nicht so schnell über die Reife, weitgehende Entscheidungen zu treffen und werden dann häufig auch Opfer, wisst ihr wovon? Von Gruppendruck. Und da sind sie dann aber drin. Gibt es denn ein gesundes Mittelmaß zwischen klammernden und fordernden Eltern? Ja, ich nenne sie die Begleiter. Das sind Eltern, die zum Selbstständigwerden anleiten, sozusagen. Denk doch mal an Sämlinge im Gewächshaus, wenn die so klein sind. Ja? Die müssen behutsam an die Bedingungen von der Außentemperatur erst gewöhnt werden. Ja? Kannst du nicht gleich ins Freiland auspflanzen. Und sie werden von Zeit zu Zeit benötigen sie die Zeit zwischen Sonne, Regen und Wind und dann wieder den geschützten Raum. Sie benötigen das als Abhärtungs- und Übergangsphase. Diese jungen Pflanzen und wachsen dann besser. Wenn man sie jedoch angemessen an das Leben, auch unsere Kinder, in der Umgebung, in der neuen gewöhnt, dann wachsen und gedeihen unsere Kinder auch besser. Wir brauchen diese Abhärtungsphase, es ist ein gewisses Training, in der sie gewisse Freiheiten genießen und mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen und für ihr Verhalten. Mich sprechen oft Eltern von Teenagern an und sagen, wir hatten meiner Tochter, meinem Sohn nicht mehr fertig. Die machen, was sie wollen. Ja? Dann sage ich, versuch doch ihnen mal gewisse Freiheiten schon zu gewähren, ja, wenn sie 14, 15, 16 so sind. Und wenn sie dann die Regeln, die ihr stellt, ihr seid bis um 21 Uhr oder eine Uhrzeit, die ihr vorgebt, zu Hause, wenn sie dann nicht zu Hause sind, haben sie sich das nächste Treffen selbst verschossen. Ja? Also es geht darum, nicht nur Rechte zu haben, wir Erwachsene haben auch Pflichten und die Kinder, die heranwachsen, müssen auch Pflichten, mit Pflichten umgehen lernen. Ja? Eine gewisse Verantwortung schon zu übernehmen. Die Art und Weise, wie wir geprägt von unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten sind, wie wir aus unserem Elternhaus geprägt sind, die bilden natürlich auch die Grundlage, auf der unsere Heranwachsenden lernen, sich in der Welt außerhalb des Elternhauses auseinanderzusetzen. Du könntest so beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für mein Kind. Du nennst es beim Namen. Und dass du es so original geschaffen hast zu einem Original. Es ist ein Unikat. Ja? Danke dafür, Herr, was es alles bereits kann. Hilf mir, mich auf diese starken Seiten zu konzentrieren und sie zu fördern. Danke aber auch für seine Schwächen. Zeige mir, Herr, wie ich meinem Kind behilflich sein kann, mit diesen Schwachpunkten zurechtzukommen, ohne es ständig herumzukommandieren.
Kluge Eltern werden im Umgang mit ihren Heranwachsenden versuchen, stets ihr Vertrauen zu gewinnen, dass die Kinder sich angenommen fühlen. Junge Menschen sollten echt spüren, dass man ihnen auch vertraut. Sie möchten nicht nur geliebt, sondern auch mit Achtung und mit Respekt begegnet und behandelt werden. Und wenn man ihnen das entgegenbringt, dann haben wir, können wir als Eltern auch sagen, wenn ich dir so entgegenkomme, bitte, dann behandelt, dann lass uns, möchten wir auch mit Respekt behandelt werden, ja, von euch. Sie sollten nicht den Eindruck haben, dass sie ständig beobachtet und ihrer Bewegungsfreiheit nur eingeengt werden. Argwohn ist ganz etwas Schlimmes. Argwohn, wenn ich nur argwöhnisch gucke, na, was machen Sie jetzt, was macht er jetzt, wie, ja, verletzt und verursacht genau die Urübel, die wir mit Sicherheit verhindern wollten. Wenn junge Menschen spüren, dass man ihnen Vertrauen entgegenbringt, versuchen sie im Allgemeinen auch Regeln einzuhalten und das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht ist, nicht zu missbrauchen. Es empfiehlt sich, nicht einen ganzen Katalog von Regeln aufzustellen, sondern nur so, dass sie überschaubar sind, aber man sollte dann darauf achten, dass diese Regeln auch eingehalten sind. Zimmer aufräumen, ganz regelmäßig, und was machen die, Müll rausbringen oder eine Spülmaschine ausräumen oder... Ihr wisst, was so gemacht wird, das weiß ich von meinen Enkelkindern. Ja? Und das sind gewisse feste Punkte in ihrem Leben. Wer um etwas gebeten wird, der Ton macht auch noch die Musik, das wissen die Musiker noch besser wie ich. Ja? Wer um etwas gebeten ist, ist in der Regel eher bereit, das zu tun, als wenn es heißt, hast du den Müll noch nicht rausgebracht? Ja? Das ist natürlich frustrierend dann für die Kinder, ne? Danke, dass du den Müll heute noch rausbringst. Oder so, ja? Verhaltensregeln dürfen unseren Heranwachsenden nicht aus der Luft gegriffen erscheinen, sondern müssen für sie auch nachvollziehbar sein, ja? Und ihnen im Prinzip als gerechtfertigt erscheinen. Wenn das der Fall ist, entwickeln sie Verantwortungsgefühl und sorgen selbst dafür, dass die Regeln, hinter denen sie stehen, auch eingehalten werden. Es ist besser, sich auf wenige gut durchdachte Regeln zu beschränken, als, wie ich sagte, einen endlos Katalog aufzustellen. Wenn man merkt, dass etwas unumstößlich ist, gewöhnt man sich daran, auch als Erwachsener. Wir müssen auch Dinge tun, die uns nicht lieb und wert sind. Es hat mal jemand gesagt, ich habe keine Lust. Ja? Das sagen unsere Kinder alles. Ne? Ich habe keine Lust. Dann sag ihnen, dann mach es ohne Lust. Aber wir müssen es tun. Ja? Wenn du keine Lust hast, dann mach es ohne Lust. Das muss getan werden. Ja? Fehlt diese Konsequenz, schafft es Unsicherheit, provoziert Widerstand und untergräbt die Autorität euch als Eltern. Ja? Junge Leute, muss bewusst gemacht werden, dass es dort, wo es um Gott geht, niemals Kompromisse gibt. Ja? Wenn es um Gott geht, gibt es keine Kompromisse mit dem Unrecht, schon gar nicht. Ja, natürlich werden die Heranwachsenden immer wieder versuchen, sich auch gerade gegen gerechtfertigte Forderungen aufzulehnen. Sie versuchen das, haben wir als Jugendliche auch versucht, das Gummiband zu dehnen, wie weit können wir gehen, nicht wahr? Wir als Eltern sind in solchen Fällen gut beraten, nicht nach Kompromissen zu suchen. Wer sich auf Diskussionen und Behandlungen einlässt, obwohl er weiß, dass Unrecht geschieht, wer Gehorsam erkaufen oder durch Schmeichelei sicherstellen will, sich am Ende aber doch auf einen Kompromiss runterziehen lässt, handelt nicht aus Liebe, sondern aus Nützlichkeitserwägungen oder aus Gefühlsduselei. Ein Wort in den Sprüchen der Bibel sagt, leichtfertigen Menschen ist ihre Sünde gleichgültig. Ja, sie lachen noch darüber. Das sollte nicht sein. Sünde darf man niemals leicht nehmen, denn sie hat einen unheimlichen Einfluss auf den, der sündigt, auf uns. Weiter lese ich aus den Sprüchen: Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und er ist gefangen in seiner Schuld. Eltern fügen ihren Schutzbefohlenen unendlichen Schaden zu, wenn sie aus falscher Rücksichtnahme tatenlos zusehen, wie sich ihre Kinder in den Fallstricken fragwürdiger Gewohnheiten verfangen. Der Drang nach Freiheit ist natürlich allen Menschen angeboren. Jeder will frei und ungebunden sein. Darum fällt es auch schwer, mit dieser Freiheit so umzugehen, ja, dass man selbstständig ist und trotzdem nicht die Freiheit ausnutzt. Nur durch Gottes Gebote bleibt uns die Freiheit auch erhalten. Es sieht so aus, als wenn die Gebote uns einengen. Dabei wollen sie uns nur Leitplanken sein, dass wir nicht runterfallen dort, wo es uns schadet. Deshalb ist Gehorsam gegen Gott der beste Schutz gegen die Macht des Bösen. Allerdings müssen wir Erwachsenen uns in unserem Bemühen, dem Unrecht zu widerstehen, vor Nörgelei und Kritiksucht hüten. Ständige Kritik, ich bin auch Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Söhnen, aber ständige Kritik verunsichert, ohne wirklich etwas zu verändern. Ein Kind, das dauernd wegen eines bestimmten Fehlers gerügt wird, muss schließlich zu dem Schluss kommen, dass es sinnlos ist, dagegen anzukämpfen, weil es sowieso nichts bringt. Ganz fatal. Meist sieht es dann so aus, als ob dieses Kind gleichgültig oder sogar frech ist. Dabei ist es nur entmutigt und hat die Hoffnung sozusagen aufgegeben. Es hat keinen Sinn. Ein Jugendlicher ähnelt eigentlich einem Puzzle, ja, das schon zu 3/4 fertig ist. Wunderschön. Aber 3/4 ist viel. Worauf gucken wir Eltern oder Großeltern so? Wir gucken auf dieses Teil, was noch fehlt, was noch unvollkommen ist. Ja? Da musst du etwas tun. Ja? Aber wie sehen wir aus? Ja? Natürlich sollte man nicht die Unzulänglichkeiten ignorieren, aber nicht den ganzen Fokus darauf legen. Ich bekomme jeden Tag sehr viele E-Mails, jetzt geht das auch heute über WhatsApp, ja. Und vor einiger Zeit, wo es noch nicht WhatsApp gab, bekam ich eine E-Mail. Ich sitze jeden Tag 2 Stunden und beantworte die E-Mails, ja. Von einem jungen Teenager. Er schreibt: Hi Ingrid. Ich habe im letzten Zeugnis eine 1 gehabt, 2 Zweien, 5 Dreien und eine 4, was für mich schon unheimlich gut war. Aber du glaubst es nicht, was für ein Mordstheater meine Eltern wegen der 4 gemacht haben. Ich habe auch ein ziemlich gutes Modellflugzeug gebaut, aber alles, was ihnen auffiel, war die Unordnung danach in meinem Zimmer. Vor einiger Zeit habe ich auf meinen kleinen Bruder aufgepasst. Vergiss es. Anstatt, dass sie sich darüber freuten, haben sie mich angeschrien, weil er die Schale mit den Erdnüssen zerschlagen hat. Dabei, wenn ich nach der Schale gegriffen hätte, anstatt auf das Kind, auf den Kleinen festzuhalten, wäre er glatt vom Tisch gefallen, wo ich ihm gerade die Windel gewechselt habe. Ständig sagen sie mir, dass ich faul, tollpatschig, ja schlampig bin. Und sie fragen mich: Kannst du denn überhaupt nichts Richtiges machen? Dann bekomme ich eine lange Gardinenpredigt zu hören, wo ich mich überall ändern muss. Ich weiß ja, dass ich manchmal ungeschickt bin und auch ins Fettnäpfchen trete. Aber müssen sie mir das immer wieder unter die Nase reiben? Manchmal, ey Mann, da habe ich das Gefühl, ich bin wie eine Eierschale. Wenn noch einmal jemand anstößt, kriege ich einen Knacks. Ach Ingrid, kannst du bitte für mich beten? Dein, und dann kommt der Name. Wie kommt es eigentlich, dass wir uns so auf diese fehlenden Teile des Puzzles konzentrieren? Mann, ey. Könnte es sein, dass unsere eigenen Unsicherheiten als Väter und Mütter daran deutlich werden? Wenn unsere Kinder in einem Bereich Schwächen aufweisen, fällt das auf uns zurück? Müssen wir uns da schämen? Wir sind doch selbst als Eltern nicht vollkommen. Angenommen, dein Kind schreibt viele Einsen und Zweien, vielleicht mal eine Drei. Aber in Französisch, da hängt's. Da hat's nur eine Vier und eine Fünf gefangen. Natürlich muss es was für Französisch tun oder eine andere Sprache, Englisch, was weiß ich denn. Ja? Aber vielleicht sind Sprachen ja auch gar nicht seine Stärke. Und eine Jugendliche hat mir mal gesagt, du kannst lernen, was du willst, dann kommt was anderes ran in der Arbeit oder im Test und dann hast du schon verhauen. Das kann es auch geben. Ja? Ich möchte euch jetzt einen Mutmachbrief vorlesen, den ein Mädchen zu ihrem 16. Geburtstag bekommen hat. Und sie hat mir den abfotografiert, sie hat mir den geschickt und ich habe gefragt, ob ich den veröffentlichen darf. Ja. Sie hat in ihrem Zimmer Poster und Sachen, alles, diese Idole, die sie da hatte, weggenommen. Und dieser Brief, der nichts an Geld kostete, den haben ihre Eltern verfasst und ihr geschrieben, der nur Zeit kostete, ein bisschen mal hier im Oberstübchen nachdenken, den hat sie in A3-Format, hat sie groß hingehängt, hat sie mir fotografiert. Diesen Brief schrieb ihre Mutter und Vater ihrer Tochter zum 16. Geburtstag. Und sie schreiben: Wir wollen deinen Geburtstag zum Anlass nehmen, 16 Dinge aufzuschreiben, die wir an dir sehr schätzen. Was lobenswert ist. Erstens, deine freundliche Persönlichkeit. Wir sind gern mit dir zusammen. Zweitens, dein Einfühlungsvermögen. Drittens, dein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zur Familie. Viertens, du bist an vielen Dingen interessiert. Fünftens, deinen Mut zu deinem Glauben und zu deinen Überzeugungen auch vor deinen Freunden zu stehen. 16 Jahre. Sechstens, du gibst dir Mühe, dein Leben nach klaren Maßstäben auszurichten, auch wenn es nicht immer gelingt, du gibst nicht auf. Hohe Motivation. Achtens, dein hintergründiger Humor. Neuntens, du bist ordentlich und kannst schon recht gut organisieren. Neuntens, deine Fähigkeit, die Leitung einer Gruppe in die Hand zu nehmen. Zehntens, deine Entschlossenheit, dich nicht einfach nur von anderen mitreißen zu lassen, sondern deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Elftens, deine schulischen Leistungen. Du gibst dir Mühe, auch wenn es nicht immer so gut läuft. Zwölftens, deine sportlichen Fähigkeiten. 13. Du bist fair. 14. Du bist aufgeschlossen. 15. Du weißt, was du glaubst und an wen. Und 16. Du bist ein Vorbild für deine beiden jüngeren Geschwister. Wir möchten, dass du weißt, dann sagen sie den Namen, dass wir dich sehr lieb haben und stolz auf dich sind. Herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag in Liebe, Mama und Papa. Was sagt ihr dazu? Ist das lohnenswert? Ja. Die war so begeistert, diese Jugendliche, musste mir jetzt gleich schreiben. Die können mich auch nachts anrufen, die dürfen das. Ja? Ich bin Nachtmensch, ich bin meistens bis um 12 um 1 auf. Und können sie das loswerden, ihre Freuden, ihren Frust? Die Jahre zwischen 10 und 12 sind eine gute Zeit, so habe ich das empfunden. Ich war bei meinem jüngsten Sohn zu Hause, bei den beiden Älteren bin ich arbeiten gegangen. Aber in dieser Zeit kann man die Kinder auch in der Andachtszeit führen, und wir haben das ganz intensiv mit ihm gemacht. Dann sind sie auch noch Eltern anhänglich, mehr oder weniger. Ja, die Jungs vielleicht ein bisschen mehr wie die Mädchen, ich weiß es nicht. Mädels sind schneller selbstständig. Ich habe mir damals mit unserem 10-jährigen Jüngsten viel Zeit genommen, auch für aufklärende Gespräche. Dabei haben wir beide beschlossen, dass wir heute bereits den Heiland bitten wollen, uns als Eltern und auch ihn gut durch seine Pubertätsjahre durchzubringen. Ich habe ihm erklärt, was da passiert, die Hormone und so weiter, alles mit Ruhe erklärt. Dieses Gebet legten wir ab und zu, nicht jeden Tag, ab und zu legten wir das unserem himmlischen Vater vor. Es ist gut, wenn dein Kind mitbetet und wenn es sieht, dass ihr als Eltern auch irgendwie vor einer Situation steht, wenn es beim ersten Kind ist, die ihr noch gar nicht so richtig kennt, die eigene Pubertät, naja, hat man irgendwo schon weggeschoben, ja? Und so beteten wir beide: Lieber Gott, bringe Matthias gut durch die Pubertätsjahre und hilf uns als Eltern, auch ihm eine Hilfe zu sein und kein Hindernis, durch diese Jahre zu kommen. Und als er einige Jahre älter war, 14, 15, dann betete er treuherzig: Und nun, lieber Gott, bringe meine Mama auch gut durch ihre Wechseljahre. Amen. Er war das Kind unseres Alters, ja? Ich habe ihn mit 38 erst bekommen. Und das zeugt, ihr Lieben, von Vertrauen, ja? Ich habe mich damit offenbart und gesagt, dass ich auch nicht ganz vollkommen bin und dass ich auch vielleicht mal überreagiere oder so. Und das ist wichtig, dieses Austauschen, dieses Ernstnehmen füreinander. Wenn man ein gutes Verhältnis zu ihnen von Anfang an pflegt, wird man auch mehr oder weniger gut dadurch kommen. Jesus holte die Menschen auch immer da ab, wo sie gerade mit ihren Füßen tief in der Patsche steckten. Und er trocknete noch die Tränen, die im Herzen geweint werden. Siehst du dein Kind, wenn es im Herzen Tränen hat? Ich bin sehr sehbehindert, habe ich euch gesagt. Wenn ein Telefonat von Jugendlichen kommt, höre ich nach zwei Sätzen schon raus. Die Stimme muss nicht erst zittern, ich höre es schon. Alleine, Ingrid, hast du mal Zeit? Da steckt ein ganzes Buch dahinter, ja? Und dann lasse ich die Kompottschüsseln und die Teller einfach mal beiseite. Kennen wir unsere Kinder, wenn sie innerlich weinen? Wie viel Zeit haben wir für sie? Wie wichtig nehmen wir Materielles, Äußerlichkeiten? Gestern Abend sagte ich kenne Mütter, die tatsächlich putzen gehen, um ihren Kindern die gewünschten Markenklamotten zu kaufen. Ja, hat man solche Töne. Zu schade, dass wir ihnen ihr geistliches Rückgrat nicht genug stärken. Warum nicht? Wissen wir nicht, wie es geht? Unser Jüngster lamentierte natürlich auch. Er ist ja ein Junge wie jeder andere gewesen und wollte auch bestimmte Sachen haben. Dann entschlossen wir uns, ihm mit 14 Jahren hälftiges Kindergeld zu geben. Das waren damals 154 Euro. Okay, wir haben auf 80 Euro aufgerundet. Und dann habe ich ihn ein Jahr lang ein Buch führen lassen. Da musste er aufschreiben, was er ausgegeben hat, in Monat Zehnten natürlich auch, 8 Euro Zehnten, ja. Mit dem Segen Gottes ist man da aber reicher, als man die 100% für sich behält. Und nach einem Jahr habe ich dann beschlossen, dass wir ihm alles bis auf 50 Euro geben. Und dann haben wir nichts mehr gekauft. Er hatte Schuhgröße 48, damals schon, das waren schon, kannte man nur noch im Internet Schuhe kaufen und so weiter. Und wisst ihr was? Er hat es gelernt, mit dem Geld umzugehen, indem wir schriftlich, hatte er sich das alles so vor Augen gehalten. Und er hat dann nie wieder geklagt nach Klamotten, weil er sich die selbst ersparen musste. Fallt nicht auf diese Sparkassen-Tricks rein, wenn sie euch anbieten, kaufe heute, bezahle später. Ja? Das ist absolut, ja. Also, sowas kann ich nicht empfehlen. Ich habe diese altmodische und dennoch bewährte Methode, meinen Jungs versucht rüberzubringen, erst sparen, dann kaufen. Ich kenne Jungs, die zahlen Autos ab, die schon zu Schrott gefahren sind. Ja? Ich möchte euch noch 15 Worte mitgeben, die Wunder in eurer Familie wirken können. Wollt ihr sie hören? 15 Worte, die eure Familie glücklicher machen können. Wir haben die aufgeschrieben. Die ersten 5 Worte lauten: Ich freue mich über dich. 4 Worte: Wie denkst du darüber? 3 Worte: Wenn du willst. 2 Worte: Vielen Dank. Und 1 Wort, was das Schwerste ist in der Familie. Was meint ihr, was das ist? Ihr habt es richtig gehabt. Verzeihung. Ja? Ich freue mich über dich. Wie denkst du darüber? Wenn du willst, vielen Dank und Verzeihung. Jesus behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben. Da haben wir aber Glück. Sondern wie wir es brauchen. Und er hat einen längeren Atem als wir mit unseren Kindern. Lasst uns nicht an den jungen Pflanzen ziehen und zerren, bis sie groß und gläubig geworden sind. Was bringt das für einen Sinn, immer die Pflänzchen rauszuziehen, zu gucken, wieder reinzustecken? Das macht doch kein Gärtner. Ja? Da können wir auch vom Gärtner lernen. Er hat sehr viel Geduld mit seinen Pflanzen. Vielleicht wachsen unsere jungen Leute nicht so schnell oder gut, weil wir zu viel nachsehen. Schauen. Vielleicht begießen wir sie auch zu viel im übertragenen Sinne, ja? Ertrinken sie. Heiligung, ihr Lieben, ist für mich nicht das Fegefeuer der Protestanten. Es ist die Folge aus dem Leben mit Christus, was ein lebenslanger Lernprozess bleibt. Und jetzt kommt der Satz, den ich heute Morgen schon gesagt habe. Wenn unsere Kinder an uns nicht sehen, dass wir als Eltern das Bedürfnis haben, mit Gott Gemeinschaft zu pflegen, zwar täglich, wenn sie das nicht sehen, dann können wir auch nicht verlangen, dass unsere Kinder dieses Verlangen nach geistlichem Brot haben. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun und Liebe zu üben, auch wenn wir mal versagen. Ich habe jetzt versucht, euch Eltern und all denen, die mit Kindern in der Erziehung stehen, auch Großeltern, auch Gemeindegeschwister, hier laufen viele Kinder rum, ja, aus der Sicht von Jugendlichen zu erzählen, dass wir alle aber, Kinder, Eltern, Großeltern, Glaubensgeschwister, uns mit Liebe, Respekt und Verantwortung vor Gott begegnen. Darum möchte ich nun zum Abschluss meiner Ausführungen die Gedanken einer Mutter zu Wort kommen lassen. Die Gedanken einer Mutter an euch, ihr lieben jungen Leute. Sie sagt: Wenn meine Kinder eines Tages alt genug sind, um die Logik zu begreifen, die Eltern motiviert, dann werde ich ihnen sagen: Mein Kind, ich hatte dich so lieb, dass ich immer wissen wollte, wohin und mit wem du fortgingst und wann du wieder zu Hause sein solltest. Ich hatte dich so lieb, dass ich darauf bestand, du sollst dein Geld sparen und dir selbst ein Fahrrad kaufen, obwohl wir es uns locker hätten leisten können, dir eins zu schenken. Ich hatte dich so lieb, dass ich meinen Mund gehalten habe, bis du selbst festgestellt hast, dass dein neuer, allerbester Freund ein unangenehmer, nicht zu dir passender Typ war. Ich hatte dich so lieb, dass ich dich mit dem geklauten Kaugummi zurück ins Geschäft geschickt habe, wo du dem Verkäufer sagen musstest: Entschuldigung, das hier habe ich gestern gestohlen, ich möchte es heute bezahlen. Ich hatte dich so lieb, dass ich 2 Stunden daneben gestanden habe und aufpasste, wie du dein Zimmer aufgeräumt hast, Eine Arbeit, die vielleicht in 20 Minuten erledigt wäre. Ich hatte dich so lieb, dass ich es dir zugemutet habe, Zorn, Enttäuschung und auch Tränen in meinen Augen zu sehen. Kinder sollen lernen, dass ihre Eltern nicht vollkommen sind. Ich hatte dich so lieb, dass du die Verantwortung für deine Taten selbst übernehmen musstest, auch wenn die Strafe manchmal so schwer war, dass sie mir fast das Herz brach. Doch vor allem hatte ich dich so lieb, dass ich Nein gesagt habe, auch wenn ich wusste, dass du mir deswegen böse sein würdest. Und das waren die schwierigsten von allen Kämpfen und Entscheidungen. Ich bin froh, dass ich sie ausgefochten habe, denn am Ende hast auch du dadurch gewonnen. Wenn deine Kinder eines Tages alt genug sind, um die Logik zu begreifen, die Eltern motiviert, kannst auch du ihnen sagen, ich hatte dich so lieb. Ich habe mit einem Bibelwort aus dem 5. Buch Mose begonnen und möchte mit einem Wort aus 5. Mose 4, Vers 29 meine Ausführungen beenden. Und ich lese in 5. Mose 4, Vers 29 die schlichten und wahren Worte von Gott gesprochen. Du wirst den Herrn, deinen Gott, finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Und das, ihr Lieben, hat dann Auswirkungen für euch und eure Familien. Gott segne euch und helfe euch dabei. Noch haben wir Gnadenzeit. Amen. Du siehst uns als Menschen, hier als Gemeinde, als Eltern, als Großeltern, als Glaubensgeschwister. Herr, was sind wir für ein Gemächte? Wir wollen, das Gute wollen wir, haben den Willen und wir tun das, was wir nicht wollen. Ich bitte dich, vergib uns unsere Schuld. Und es ist noch nicht zu spät, täglich einen Neuanfang zu machen. Vergebung in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Vergebung von dir zu erflehen, reinen Tisch zu machen und einen Neuanfang. Und dass wir von dir Hilfe bekommen, dass wir dem Satan Tür und Tor verschließen, dass wir dich bitten, dass du deine göttliche Waffenrüstung zum Schutz um uns stellst. Denn Herr, der Böse macht wirklich Überstunden und möchte uns alle in seinen Bann ziehen und in den Abgrund mitnehmen, der für ihn vorgesehen ist. Herr Jesus, gib uns Weisheit, bitte. Gib allen Eltern Weisheit, mit ihren Kindern so umzugehen, dass wir die Kinder nicht verprellen und dass wir dennoch neben der Liebe auch trotzdem ein gewisses Maß an Konsequenz haben. Wir brauchen Weisheit von dir, Herr. Und so bedanke ich mich, dass du uns wieder durch dein Wort ansprechen willst und segne uns diesen ganzen Tag noch, Herr. Alles, was wir heute hören, lass uns in einem feinen Herzen aufbewahren. Ich preise dich mit Lob, mit Ehre und mit Dank, dass du noch gnädig und barmherzig zu uns bist. Im Namen Jesu. Amen. Amen.